Sie hören jetzt SWR1 Leute der Woche als Podcast mit Michel Ries.
Fritz Keller lebt und arbeitet seit vielen Jahren als Winzer, Weinhändler, Gastronom und Hotelier im schönen Oberbergen am Kaiserstuhl. Außerdem ist er der Präsident des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg. Also weiß Fritz Keller auch, was man braucht, um in beiden Geschäften erfolgreich zu sein und was beides verbindet.
Menschenliebe, weil Wein verbindet, Gastronomie verbindet und Fußball verbindet. Es gibt nichts auf der Welt, zum Beispiel wie Fußball, wo alle Religionen, alle Hautfarben, alle Sprachen, alle Nationen, alle Geldbeutel so verbindet wie Fußball. Und das ist einfach, bei Wein soll es auch so sein, dass es auch preiswerte Weine gibt, bis eben teuerste Weine. Das ist alles im Abbild. Aber das Schönste ist es die Menschenliebe, um mit Menschen zu kommunizieren und Spaß an anderen Kulturen zu haben. Das ist das Wichtigste, auch kulinarisch.
Welche Rolle spielen Geduld und Ruhe?
Nicht immer. Ist das allein aus. Ab und zu ist auch die Unruhe gefragt und ab und zu ist auch mal die Emotion gefragt, wo man Gas geben muss. Aber bei allen Gedanken muss man sich immer überlegen, geht es um heute? Denn heute muss man genießen, klein ist klar. Aber ich darf heute nicht alles ausgeben, sodass ich morgen noch bestehen kann. Und beim Verein zum Beispiel ist für mich das Wichtigste. Die meisten Mitglieder beim SC Freiburg sind länger Mitglied bei uns, beim SC Freiburg, wie dass sie verheiratet sind, länger Mitglied, wie dass sie in der Schule waren, länger Mitglied, wie dass sie zu Beruf gehen. Und das ist eine Heimat.
Wie schwer ist es manchmal für Sie, gelassen zu bleiben, wenn man mitbekommt, dass immer und immer wieder andere Vereine mit mehr Geld kommen und Ihnen die guten, ausgebildeten jungen Leute wegkaufen?
Ja, man muss ja ehrlich sein, wir machen ja das auch ein bisschen mit kleineren Amateurvereinen und die sollen ja auch etwas davon haben. Also wir sind nicht mehr ganz die Sardine im Haifischbecken, sondern wir sind jetzt schon ein größerer Tümpler. Aber es ist auch Teil des Geschäfts und es tut auch weh, ja. So ein Maxi Philipp, der einem ans Herz gewachsen ist, den man über Jahre beobachtet hat, der gewachsen ist an Persönlichkeit und dann muss er eines Tages gehen. Also das ist dann auch zum Heulen. Aber es ist auf der anderen Seite, es ist auch eine Art Geschäftsmodell mit dem Geld, das wir dann ernten, dass wir dann auch wieder in neue Spieler reinbringen und investieren wieder in neue, um neue Persönlichkeiten zu entwickeln. Aber auch um unsere soziale Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft gerecht zu werden.
Fritz Keller erzählt gelassen und total entspannt von seiner Leidenschaft für den Wein und den Fußball. Aber spätestens heute Nachmittag um 3:30, wenn das erste Heimspiel der neuen Saison seines SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt angepfiffen wird, dann steigt der Puls des Präsidenten an und dann hört's auf mit der Ruhe. Geht ja auch gar nicht anders bei einem, der eigentlich Fritz Walter Keller heißt und das Patenkind des berühmten Kapitäns der 1954er Weltmeistermannschaft war.
Ja, mein Vater, das war auch ein Fußball-Junkie. Der hat auch die Nationalmannschaft ein bisschen betreut, hat da sehr gute Kontakte gehabt. Damals nach Kaiserslautern und zu der Gruppe. Und die 54er-Mannschaft hatte bei meinen Eltern ihre private Weltmeisterparty ohne Trainer, ohne Betreuer bei uns in Oberbergen gemacht. Und es hat 2,5 Tage gedauert, bis der erste Journalist kam. Und so lange haben die gefeiert und die Leute im Dorf haben die Betten zusammengestellt und haben das Wohnzimmer geräumt und haben die Spieler bei sich aufgenommen.
Das war alles im Jahr 1954. 1957 sind Sie dann geboren in Freiburg, sind aufgewachsen im Südbadischen, waren zwischendurch aber auch mal eine Zeit lang in Niederbayern. Auf welchem Wege sind Sie dorthin gekommen?
Mein Vater hat gemeint, dass ich schwer erziehbar bin.
Aha.
Meine Frau meint es heute noch, aber ich weiß auch nicht, ob das rausgeschmissenes Geld war. Aber auf jeden Fall war das ein Glücksfall, weil dort durfte ich ein bisschen Fußball spielen, zu Hause durfte ich das nicht.
Also Sie waren 10 Jahre alt, 1967, und kamen ins Knabeninternat Fürstenstein. Wie sah da der Tagesablauf aus?
Ja, früh morgens aufstehen. Wir haben übernachtet in einem Zimmer mit 40 Jungs und dann mit kaltem Wasser waschen. Dann frühstücken zusammen mit selber gebackenem Brot. Ich habe den Duft heute noch im Kopf. Und dann gab es Schokolade, frische Milch und selber gemachte Marmelade. Also kulinarisch waren die Mädels gut drauf. Und danach ging es zur Schule.
Die Mails, die Sie angesprochen haben, waren die Ordensschwestern der englischen Fräulein.
Oh, Sie sind aber gut informiert.
Wie hart war deren Regiment, das die da geführt haben, trotz der Schokolade?
Also eigentlich sehr gut. Ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen. Und ich bin Jahre später, habe ich auch immer noch Kontakt gehabt zu meinen Lehrerinnen und Erzieherinnen, sofern sie noch lebten. Und kann eigentlich nur Gutes davon berichten. Es war ein bisschen weit weg von zu Hause.
Ich frage deshalb nach, Herr Keller, als vor 7 Jahren Fälle von Missbrauch und Gewalt in kirchlichen Einrichtungen bekannt wurden, haben sich auch ehemalige Schüler des Fürstensteiner Knabeninternats gemeldet. Wurden Sie damals auch geschlagen und misshandelt?
Also auf Handtatzen waren damals auch in jeder Grundschule in Baden-Württemberg noch gang und gäbe. Aber ich habe keine Misshandlungen erfahren und auch keine Misshandlungen mitgekriegt. Und ich habe heute noch Kontakt mit einigen bajuwarischen Mitschülern und auch bei denen habe ich nichts gehört. Es mag sein, dass es irgendwo anders was passiert ist, aber ich kann eigentlich nur Gutes berichten.
Weshalb hat Ihre Großmutter Sie aber dann doch frühzeitig zurückgeholt?
Ja, weil dann irgendwann mal die politische Lage so war, dass Tschechien, die Russen dort einmarschiert sind und dass die politische so Lage war, dass sie gesagt hat, mein Fritzle muss wieder heim. Und dann hat sie, das war eine Frau, die Mathilde ist heute noch meine Heldin, die hat ihre weiteste Reise nach Lourdes gemacht vorher mit dem Pilgerzug. Die ist 7 oder 8 Mal umgestiegen in den Bummelzügen und hat dann irgendwann mal an die Klosterpforte gedrückt und gesagt, ich will mein Fritzle wieder haben. Und ich glaube, die waren auch ganz froh, dass sie mich wieder los hatten.
Warum lebt eine Frau unfassbare 70 Jahre lang alleine auf einer Alm in den bayerischen Bergen? Wie hat sie das überhaupt überleben können, quasi ohne Kontakt zur Außenwelt? Die Verhaltensforscherin Christiane Dramitz ist dieser wahren Geschichte nachgegangen, hat die Frau aufgesucht, Maria Wiesbeck mit Namen, die Sängerin vom Geigelstein, und hat am Montag in Leute bei Wolfgang Heim von der Begegnung mit ihr erzählt.
Die Menschen waren der Maria Wiesbeck immer sehr wichtig. Also das ist vielleicht falsch verstanden worden. Aber sie war in der Tat sehr misstrauisch, was neue Kontakte angeht, weil sie hat sich ja so ein bisschen verschanzt in ihrer Hütte, dachte, draußen würden Terroristen lauern. Es hat in der Tat sehr, sehr lang gedauert. Also ich musste da Monate immer wieder rauf und immer wieder mit ihr reden und war immer froh, wenn ich überhaupt reingelassen worden bin, weil manchmal stand ich vor der Tür. Und sie hat nicht aufgemacht und man muss sich vorstellen, man geht 2,5 Stunden hoch, 2,5 Stunden wieder runter. Dann steht man vor verschlossener Tür und das war anstrengend.
Das Ganze auf 1600 Meter. Wenn sie sie reingelassen hat, wie hat die gewohnt? Wie sah es da innen aus?
Ja, sie hat sich im Zuge des Alters immer mehr zurückgezogen. Am Schluss lebte sie nur noch in einem Raum. Gut, die Hütte bestand aus zwei bis drei Räumen. Und es war ein Holzherd auf der linken Seite. Vor dem Holzherd stand das Bett. Rechts ein Tisch, ganz rechts eine Gefriertruhe, die geöffneten Deckel, die nie funktioniert hat, hat irgendjemand mal geschenkt, keine Ahnung warum. Ein Waschbecken, wo nur kaltes Wasser läuft und das war's. Also alles sehr eng, sehr klein, sehr einfach. Eine Anrichte ist noch da, ein paar Bilder aus der Vergangenheit und das war's.
Wie hat die den Winter überstanden?
Gute Frage. Sie hat natürlich den Holzofen eingeschürt, solange sie das noch konnte. Sie wäre auch ein paar Mal fast erfroren. Wenn das mit dem Feuer nicht geklappt hat. Und zum Schluss hat ein Freund einen Gasofen, also im letzten Winter einen Gasofen mit einer Gasflasche außen an der Hauswand installiert, weil sonst wäre sie garantiert erfroren.
Das heißt, in den letzten Lebensjahren hatte sie Hilfe von außen, weil allein hätte sie das gar nicht mehr gepackt?
Im letzten Winter. Ja. Davor hat sie es gepackt, aber sie hatte wohl schon so ab dem 88., 89. Lebensjahr immer Leute, die ihr geholfen haben, die auch im Winter nach ihr geschaut haben, die ihr Essen gebracht haben. Man kann ja von einer 90-jährigen Frau nicht erwarten, dass sie ins Tal geht, um sich was zum Essen zu holen. Schon Klaus klar. Hipp hat Babynahrung gebracht. Also man hat wirklich versucht, sie über den Winter einzudecken. Und die Bergwacht ist hochgefahren und hat sich nach ihr umgeschaut und so weiter. Also es gab Leute, die sich gesorgt haben.
Dennoch ist sie beinahe erfroren. Sie ist, glaube ich, auch beinahe einmal verhungert.
Ja.
Was ist da passiert?
Das war eine Kommunikationsschwierigkeiten zwischen zwei Leuten, die sich um sie kümmern sollten. Die eine Person dachte, die andere würde sich noch kümmern. Die andere dachte, jedenfalls gab es ein Missverständnis. Und
sie hatte nichts mehr zu essen.
Sie hatte nichts mehr zu essen und hatte auch wohl eine Verletzung, lag am Boden und wäre um ein Haar verhungert. Man hat sie dann gerade noch rechtzeitig
entdeckt.
Entdeckt, ja.
Urknall, Weltall, Leben. Wie ist alles entstanden? Josef M. Gassner, Astrophysiker, Mathematiker und Kosmologe aus dem bayerischen Landshut, erforscht seit vielen Jahren die unendliche Weite des Universums und er ist sich ziemlich sicher, wir auf der Erde sind nicht die einzigen intelligenten Wesen.
Der Gedanke, dass wir jetzt die einzigen wären im Universum, die dieses Glück begreifen, das Leben ist ja ein unfassbares Glück im Endeffekt. Also das Leben ist das Salz in der Suppe dieses Universums. Ohne dieses unfassbare Phänomen wäre es doch armselig und langweilig in diesem Universum. Und das gibt es da draußen sicher, die Hülle und die Fülle. Also da würde ich jede Wette halten.
Und weil Josef M. Gassner es glänzend versteht, komplizierte Sachverhalte einfach und verständlich zu machen, nahm er sich am Mittwoch in Leute einen Apfel und erklärte, wie das ist mit den Dimensionen zwischen Sonne, Erde und anderen Planeten.
Wir haben ja gerade gehört, dass die Sonne ungefähr so, sagen wir großzügig, 700.000 Kilometer Radius hat. Und stellen wir uns mal vor, dieser Radius, dieses Gebilde wäre jetzt hier in meiner Hand. Dieser Apfel.
Apfel in Ihrer linken Hand.
Genau. Dann wäre in diesem System, wenn wir das skalieren, unser Planet im Verhältnis etwa so groß wie ein Reiskorn.
Die Erde ist dann im Vergleich dazu ein Reiskorn.
Ja, klar, der Apfel als Sonne und die Erde als Reiskorn. Und die Originalentfernung in diesem Maßstab, die wäre jetzt 10 Meter. Das ist schon mein erster Eindruck, wie einsam wir da draußen unsere Bahnen drehen. Und sagen wir mal so, ja, 5 Meter weiter wäre der Mars, da wollen wir irgendwann mal hin. Und sind wir großzügig so 400 Meter ungefähr. Also wenn man sich mal so ein Sportstadion vorstellt, das wäre jetzt vielleicht unser Sonnensystem. Und jetzt ist doch die interessante Frage. Wo ist unser allernächster Nachbar da draußen? Der nächste Stern, der Blick über einen Gartenzaun. Also wo müsste man den nächsten Apfel platzieren in diesem Maßstab? Und dann kommt man zu der interessanten Antwort. Das wäre 700 Kilometer hinter Moskau. Nur mal, um zu erahnen, ansatzweise, von welchen Größenordnungen wir hier sprechen. Es ist ja oft, wird das dann in Lichtjahren ausgedrückt. Das wären jetzt 4,3 Lichtjahre ungefähr. Ein Lichtjahr, um das vielleicht ein bisschen griffiger zu machen, wäre jetzt, wir sitzen jetzt hier in Stuttgart im Studio, wäre die Entfernung von hier nach Berlin etwa. In diesem skalierten System mit dem Apfel und dem Reiskorn.
Und wir sprechen jetzt in diesem Zusammenhang nur über ein Universum, richtig?
Na, hier reden wir jetzt erstmal von einem Sonnensystem und von einer Galaxie. Dann haben wir ein Universum mit 10 hoch 11 solcher Galaxien. Und ich fürchte, so wie Sie die Frage anmoderieren, wollen Sie auf Multiversen hinaus?
Ist das so? Gibt es sowas wie Paralleluniversen auch noch?
Tja, ob es sowas gibt, das wissen wir nicht. Das hat einfach damit zu tun, dass wir aus unserem Universum hinaus nicht schauen können. Also wir sind immer Innenarchitekten in diesem Universum. Wir beschäftigen uns mit dem Mobiliar, wir vermessen das, machen und tun. Aber wir haben jetzt kein Fenster nach draußen. Wir können jetzt nicht schauen, sind wir alleine oder sind wir irgendwie ein Gebäude in einer Reihenhaussiedlung? Was ist da eigentlich los da draußen? Es gibt Anhaltspunkte immer wieder mal, wo diese Frage dann aktuell wird mit Multiversen und solchen Geschichten. Zum Beispiel gibt es eine Sache in diesem Universum, in dem wir leben, da sind die Dinge so perfekt eingestellt, dass es Leben geben kann. Man nennt es die Feinabstimmung. Die Dinge sind so fein aufeinander abgestimmt und man stellt fest, wenn man da ein bisschen wackeln würde an diesen Naturkonstanten oder an diesen Kräften, dann wäre plötzlich Leben nicht mehr möglich. Und dann gibt es jetzt ein Modell, da sagen die natürlich, okay, da gibt es jetzt einen Schöpfergedanken in dem Ganzen, der hat das so eingestellt. Und dann gibt es die naturwissenschaftliche Variante und die sagen, dann gibt es unendlich viele Universen. Wenn es unendlich viele gibt, dann sind auch welche drunter, wo es so genau passt. Und in all denjenigen, wo es nicht gepasst hat, da ist auch niemand, der sich darüber wundern könnte, dass es nicht gepasst hat.
Der Präsident hat das Parlament aufgelöst und die Generalstaatsanwältin abgesetzt. Die Gewalt eskaliert, die Demokratie zerfällt und die Versorgungslage wird immer schwieriger. So sieht's momentan aus im südamerikanischen Venezuela. Sandra Weiß berichtet seit vielen Jahren aus Lateinamerika für die Zeit und für die Deutsche Welle und hat bei Wolfgang Heim vorgestern in Leute ihre persönlichen Eindrücke aus dem Land geschildert.
Es ist traurig, mein eigener Sohn ist in Venezuela geboren, in einem Krankenhaus und das war wirklich ganz fantastisch, wie die Ärzte dort funktioniert haben, die Ausstattung. Und jetzt die OP-Säle funktionieren nicht mehr, sind kontaminiert, es gibt kaum noch Medikamente für die Menschen, teilweise gibt es, die Betten sind brüchig, die Menschen müssen selber die Zimmer putzen, weil die Putzkolonne von der Regierung zur Verfügung gestellt wird, aber auch nicht kommt oder keine Putzmittel hat. Das sind wirklich ganz katastrophale Zustände.
Dramatische Versorgungslage auch, wenn man in die Geschäfte und in die Supermärkte geht?
Ja, es gibt viele Dinge, die eben ein Preis reguliert sind von der Regierung, die findet man nicht mehr, und das sind normalerweise Dinge, die die Venezolaner im täglichen Bedarf brauchen. Das ist Milch, das ist Fleisch, das ist Maismehl zum Beispiel, und das gibt es einfach fast nicht, weil der Preis so gering ist, dass das alles abgezweigt wird auf den Schwarzmarkt, und dann kriegt man es für 4-, 5- bis 10-fache des Preises, und das können sich die Venezolaner meistens nicht mehr leisten.
Alles umso unverständlicher, als Venezuela von seinen Bodenschätzen her doch eigentlich ein reiches Land ist mit riesigen Ölvorkommen.
Ja, sicher, das hat mit der Wirtschaftspolitik der letzten 20 Jahre zu tun, mit der bolivarischen Revolution, die eben auf den Staat gesetzt hat, auf eine staatlich regulierte Wirtschaft, die konsequent der Privatindustrie das Leben schwer gemacht hat, die Devisenverkehrskontrollen eingeführt hat, Preiskontrollen, und was alles letztlich dazu geführt hat, dass es lukrativer ist, Lebensmittel zum Beispiel zu importieren, als sie anzubauen. Und das ist, dass man mit der Spekulation von Devisen kann man in Venezuela innerhalb von 2-3 Jahren zum Millionär werden.
Sie haben in Venezuela eine Kolonie, eine eigentlich deutsche Kolonie mal besucht, die, glaube im 19. Jahrhundert von irgendwelchen südbadischen Aussiedlern gegründet wurde. Hat sich da diese veränderte wirtschaftliche, politische, soziale Situation auch gezeigt?
Ja, die Colonia Tovar, die liegt ungefähr 1,5 Stunden außerhalb von Caracas. Ich habe sie öfter besucht. Früher war das Ausflugsziel für die Hauptstädter. Die lebten also vom Tourismus. Die haben da, die bauen auch zum Beispiel Himbeeren an und verkaufen Obst und Gemüse. Davon haben sie gelebt. Und als ich jetzt das letzte Mal im Juni dort war, war ich fast der einzige Gast aus Caracas. Waren noch 2-3 Autos da. Es traut sich keiner mehr hin, weil die Straße ist sehr gefährlich. Es gibt ständig Überfälle. Dann haben die Venezolaner auch das Geld nicht mehr, dort einzukaufen. Und es ist alles militarisiert. Überall gibt es Kontrollen des Militärs. Und die Leute dort, die kämpfen ums Überleben. Auch die von der Landwirtschaft leben. Es gibt keinen Dünger mehr. Es gibt keine Insektizide. Die Ernten werden schlechter. Es ist wirklich sehr problematisch.
Also dramatische Auswirkungen dann auch letztlich auf jede einzelne Familie und auf die jeweiligen Kinder?
Ja, das ist so. Deswegen haben wir zwischen 1,5 und 2 Millionen Venezolaner, die in den letzten Jahren ausgewandert sind aus dem Land. Und das ist insofern dramatisch, als Venezuela früher eigentlich ein Einwanderungsland war. Gerade in den 60er, 70er Jahren kamen aus der ganzen Region viele Menschen nach Venezuela wegen politischer Verfolgung, wegen der Diktaturen damals in Chile, Argentinien und natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil das Erdöl, es boomte in Venezuela, bekam man Jobs und konnte gut leben.
Sandra Weiß, Politologin und Lateinamerika-Journalistin. Sie lebt mit ihrer Familie in Mexiko, kommt alle 1-2 Jahre mal wieder in die alte Heimat, so wie vergangene Woche. Und bei ihrem Besuch im SWR1-Leute-Studio hat sich Sandra Weiß dann vorgestern zusammen mit Wolfgang Heim auf ihre Lieblingstour gemacht. 4 Wochen Mittel- und Südamerika, los geht's in Mexiko.
Ich finde Yucatan, die Halbinsel, sehr schön, aber nicht Cancun, sondern das Landesinnere. Da gibt es ganz fantastische Ruinenstätten, die nicht so bekannt sind. Calakmul zum Beispiel, okay. Ekbalam, ganz wunderbar.
Wie lange bleiben wir da?
Wir bleiben da eine Woche.
Aha. Und gehen dann Richtung Süden.
Ja, und dann würde ich Richtung Süden gehen. Lassen wir Mittelamerika aus. Mittelamerika ist wunderschön, aber leider wegen der Kriminalitätsrate im Moment nicht zu empfehlen.
Als Wo Tourismus. Schlagen wir dann auf?
Ich würde in Kolumbien aufschlagen.
Kolumbien, auch ein Land, das immer als höchst gefährlich galt.
Ja, aber wir haben ja jetzt den Friedensvertrag in Kolumbien, und dadurch ist das Land, das war durch diesen Bürgerkrieg sehr unerschlossen in vielen Bereichen. Und dieses Ursprüngliche, was man anderswo gar nicht mehr findet, das hat man in Kolumbien noch.
Ja, was gucken wir uns in Kolumbien an?
Also in Kolumbien finde ich zum Beispiel die Hauptstadt Bogotá wunderschön mit dem Goldmuseum, und würde dann auch auf jeden Fall nach Cartagena gehen, Cartagena de Indias, die alte Kolonialstadt mit Hafen, wunderbar erhalten, UNESCO-Weltkulturerbe, das sollte man sich nicht entgehen lassen.
Okay, wie lange bleiben wir in Kolumbien?
Eine Woche auch.
Und dann?
Ja, und dann würde ich gerne Richtung Chile und Argentinien, finde ich wunderschön. Und zwar von Chile im Norden, die Atacama-Wüste, die trockenste Wüste der Welt, Hochland, ganz faszinierend.
Kennen Sie die?
Ich kenne die, ja. Dieser knallblaue Himmel, der Sternenhimmel. Ich habe noch nie so einen klaren Sternenhimmel gesehen. Das ist traumhaft.
Und eine Luftfeuchtigkeit, die es praktisch nicht gibt.
Ja, die gibt es praktisch nicht. Deswegen hat man so eine tolle Sicht.
Ja, auch mit verschiedenen Leuten, Physikern, Meteorologen, die vor Ort da Dinge machen können, die man woanders halt nicht machen kann.
Ja, genau. Deswegen haben wir ein großes Observatorium, an dem auch die Europäer beteiligt sind, in der Wüste. Das ist ein bisschen weiter südlich der Atacama-Wüste. Ganz oben in den Bergen, ganz hoch. Aber ja, fantastisch.
Wie lange bleiben wir in der Wüste?
4 Tage, würde ich sagen.
Okay.
Und dann fahren wir einfach runter Richtung Süden, dann Richtung Santiago und dann Richtung Patagonien.
Santiago, tolle Stadt.
Santiago ist eine sehr europäische Stadt, sehr gut organisiert und verwaltet, haben jetzt viele Fahrradwege, es gibt schöne Naherholungsgebiete. Es ist eine sehr gelungene Mischung, finde ich, immer so ein bisschen aus Europa, ein bisschen Asien und ein bisschen Lateinamerika.
Und dann unten diese unendliche Weite Patagoniens.
Ja, wunderbar, diese tollen Landschaften, die sehr beeindruckend sind, die Gletscher.
Wo konkret gehen wir dahin? Welchen Gletscher gucken wir an?
Oh, das ist schwierig. Ich würde zuerst in die Region der großen Seen gehen, die Ecke Villarrica, wunderschön, sehr viele deutsche Einwanderer, kann man leckeren Kuchen essen. Dann würde ich mich in Puerto Montt einschiffen und Richtung Süden fahren, Chiloé, wunderschöne Insel, so ein bisschen das Irland Südamerikas. Und dann noch, soweit man kommt, die Carretera Austral, die südlichste Straße der Welt, einfach so weit fahren, wie man kommt.
Teuer, das Ganze?
Das kommt auf das Land an. Es gibt Länder, die sehr günstig sind. Bolivien ist relativ günstig und andere sind teurer. Argentinien und Chile sind relativ teuer. Mexiko ist so im Mittelfeld, würde ich sagen. Es kommt aufs Land an.
Adrine Simonian stammt aus einer armenischen Familie, lebt seit langer Zeit in Österreich und hat 15 Jahre lang an der Wiener Volksoper gesungen. Rossini, Strauss und Mozart. Und dann hat sie was gemacht, womit wirklich keiner rechnen konnte. Sie hörte auf mit dem Singen und wechselte als Filmemacherin ins Pornogeschäft. Wie das alles genau kam, erzählte Adrine Simonian am Donnerstag bei Wolfgang Heim.
Ich war ein lyrischer Koloratur-Mezzo.
Aha.
Und Koloratur lag mir sehr gut. Also je schneller, umso besser.
Was heißt Koloratur?
Das sind diese Läufe.
Okay, also genau. Mozart?
Mozart, vor allem Rossini, Bellini. Aha. Aber auch Richard Strauss.
Bizet?
Bizet habe ich. Ich habe Carmen gemacht, ja. Obwohl das kein Koloratur-Mezzo ist.
Aha.
Und eher ein schwerer Mezzo verlangt wird, aber ich habe es gemacht.
Wie gut waren Sie als Mezzosopranistin im Vergleich?
Sie mich nicht das kann ich. Ich bin jemand, der sich selber nie zugehört hat, wenn er gesungen hat. Ich konnte, wenn ich mal eine Aufnahme von mir angehört habe, dann habe ich 2 Wochen nicht gesungen. Also ich bin nicht
weil
von
Sie
denen.
Weil Sie so viele Fehler gehört haben oder
ja,
warum?
Ich war mir immer zu schlecht. Also
Sie hatten ein Maß an Selbstkritik, das nicht gesund war.
Kann sein.
Aber man kriegt es ja dann doch vermittelt und gespiegelt durch Kollegen, durch den Regisseur, durch die Art der Buchung. Ja? Wird man besetzt, wird man nicht besetzt?
Richtig.
Hartes Business damals?
Auf jeden Fall, klar. Man hat die ganze Welt zur Konkurrenz und der Beste kommt durch. Also einfach ist es nicht. Und wenn man es mal geschafft hat, sich wirklich zu halten auf Dauer, ist sehr, sehr schwer.
Diese Entscheidung aufzuhören dann vor 2, 3 Jahren, kam die Knall auf Fall oder war das das Ergebnis und das Ende eines längeren Prozesses?
Es war eine Entwicklung. Es war nicht so, dass ich von einem Tag auf den anderen gesagt habe, ach, jetzt höre ich auf und mache Pornofilme, sondern das war ein Prozess, man hat sich begonnen, damit auseinanderzusetzen und mit der Zeit wurde das immer größer und größer und dann hat man gemerkt, so jetzt, ich will das nur mehr das machen.
Also diese Pornogeschichte wurde immer größer und größer, aber das funktioniert ja nur, wenn das andere, das davor platzierte, immer kleiner und kleiner wird.
Es wurde nicht in dem Sinne kleiner, dass ich weniger gesungen habe, sondern es wurde in dem Sinne kleiner, dass meine 24-Stunden-Tage zu 36-Stunden-Tage wurden.
Aha.
Also quasi, ich habe doppelt so viel gearbeitet.
Ja, aber wie funktioniert es dann in der Praxis? Ich meine, es ist ja irgendwie kaum vorstellbar, morgens aufzustehen und zu sagen, bis gestern Abend war ich Opernsängerin und ab heute Vormittag bin ich Pornoproduzentin.
Nee, das ging ja ungefähr gleich. Also ich habe schon produziert, wie ich noch gesungen habe. Da waren die ersten technischen Versuche. Am 16. Juli 2014 war meine letzte Vorstellung als Giuditta in Vivaldis Oper Giuditta. Mhm. Und ich kann mich sehr gut erinnern, ich kam ganz zum Schluss als Hauptdarstellerin auf die Bühne, verbeugte mich und dachte mir, danke für schöne 15 Jahre. Adios.
Von der Opernsängerin zur Pornoproduzentin. Das ist die wirklich außergewöhnliche Biografie von Adrinee Simonian. Aber es ist nicht so, wie man jetzt denken könnte, denn sie macht experimentelle, künstlerische Pornografie. Und Wolfgang Heim hat natürlich nachgefragt, was genau damit gemeint ist.
Also diese klassischen YouPorn-Filmchen interessiert sie nicht.
Nein.
Es interessiert sie auch nicht, dass alles in Großaufnahme gezeigt wird.
Nein.
Dass Frauen einen Orgasmus spielen.
Nein.
Dass das, was bei Männern im Orgasmus passiert oder mit dem Orgasmus passiert, auch in Großaufnahme gezeigt
Nein.
wird. Was interessiert sie dann?
Die Psychologie der Sexualität.
Die Psychologie der Sexualität. Ja. Wo findet man die und wie findet man die?
Sie haben vorhin gesagt, Sie sind auf Inszenierung eingegangen. Man inszeniert ja auch. Ich inszeniere nicht.
Jeder inszeniert sich.
Es ist die Selbstinszenierung, aber es ist nicht meine Inszenierung. Das heißt, wenn Leute vor der Kamera bei mir stehen, haben sie keine Regieanweisung. Ich sage ihnen nicht, du hör mal zu, da steht die Kamera, dreh dich bitte so um, dass man dich dann auch sieht oder dass man die Geschlechtszelle sieht. Die schauen ja, überhaupt nicht drauf.
Wie verständigen die sich? Also jetzt nehmen wir den klassischen Fall.
Nein, Moment. Die Pärchen sind ja in Wirklichkeit auch Pärchen.
Ach so.
Das sind keine zusammengewürfelten Leute.
Ach, ich dachte, bei Blind Date sind die zusammengewürfelt.
Blind Date ja, aber bei Blackbox nicht.
Was ist bei Blind Date? Mann,
okay.
Frau kennen sich nicht, beide haben so eine Augenbinde.
Ja.
Die müssen sich doch irgendwie darüber verständigen, was sie beide wollen und was sie nicht wollen.
Also natürlich geht es auch so darum, dass ich die No-Gos vorher frage. Was ist ein No-Go? Es gibt dann halt, was weiß ich, Analsex ist und ein No-Go zum Beispiel, ja. Aber im Großen und Ganzen gibt es da überhaupt keine Sperren. Die Leute gehen so weit, wie sie eben auch selber gehen. Da haben wir keinen Einfluss drauf.
Wie verständigen die sich? Machen
überhaupt
die das
stumm?
Passiert das einfach? Stumm. Reden die miteinander?
Nein, sie dürfen miteinander nicht reden.
Sie dürfen auch nicht
Nein.
reden?
Nein. Sie sehen sich nicht und dürfen miteinander nicht reden. Sie dürfen nur körperlich kommunizieren.
Okay.
Tastsinn, Geschmackssinn, Geruchssinn.
Und was machen die dann?
Sie tasten sich voran und wenn sie sich riechen können, dann entsteht daraus eine Sexualität. Und wenn sie sich nicht riechen können, dann findet es eben nicht statt.
Riechen, nicht riechen ist das entscheidende Kriterium dafür.
Das Spannende daran ist ja zu zeigen, was ist denn jetzt wirklich Sexualität? Muss ich jemanden gesehen haben, um mich sexuell angezogen zu fühlen? Muss ich denn angezogen sein, um eine Sexualität mit jemandem auszuüben? Wenn ja, wie sieht das aus? Der Punkt war auch das Risiko, es kann auch total in die Binsen gehen. Ja? Und das heißt, es kann sein, dass die einfach dastehen und sagen, ich kann nicht, ich fürchte mich, ich kann das nicht tun, ja. Gut, das ist Risiko, das nehme ich auf mich, weil die Leute wirklich auch kein einziges Mal vor der Kamera gestanden sind.
Aber da haben sie natürlich Zeit und letztlich auch Geld für nichts und für umsonst investiert.
Das macht nichts.
Nicht?
Nein.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.